herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich willkommen zur Leseecke 48 und herzlich willkommen zum Podcast mit den meisten Podcastpreisen, die ich mir selber verliehen habe. Ich hatte gerade mein persönliches Warm-up, ich rede mich ja mal warm, bevor ich euch beglücke mit meiner Stimme. Und das hätte ich aufnehmen sollen, weil ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die sich selber unglaublich lustig findet, die sich selber auch Witze erzählen kann und dann drüber lacht und sich auch jetzt in der Folge immer noch nicht beruhigt hat. Ah, das finde ich großartig. Oh, ich hoffe, ich bleibe immer so, ey. Ich weiß, manchmal ist es ein bisschen annoying für andere. Ich habe schon mehrmals den Podcast Feedback ja auch bekommen vom Anfang. Ja, Herr Zander, also es wäre schon besser, wenn Sie jetzt nicht bei jedem Wort lachen würden. Ne, und heute, wisst ihr, ist mir egal. Weil die können jetzt zu den anderen Podcasts gehen, da wird überhaupt nicht gelacht. Nein, das stimmt auch nicht. Das ist jetzt unfair. Die Homöopathie-Salon, einen sehr unglücklichen Namen finde übrigens, weil der irgendwie schon besetzt ist. Keine Ahnung, ob die sich auch inzwischen schon irgendwie gestritten haben. Aber die von dem Podcast, die sind auch sehr emotional. Gut, also jetzt komm, wir legen los. Ihr seid sicher schon ganz gespannt, weil ihr wisst ja jetzt schon, worum es geht. Ich weiß noch nicht, aber ihr habt es ja im Titel schon gelesen. Wir blättern heute in einem Buch, was ich ziemlich gut fand. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal was wir daraus gelesen haben. Ich glaube nämlich schon, vom Luc de Schepper, was ich echt ein gutes Buch finde. Je länger ich da drin lese, desto besser finde ich das. Den müsst ihr echt mal einladen, falls er irgendwie in irgendeiner Art und Weise meine Sprache spricht. So, wir haben den absoluten Downer, die Ursachen von Krebs. Also passt meine Einleitung überhaupt nicht, ne? Okay, das hat natürlich seine eigene Art von Komik. Gut, aber jetzt werden wir ein bisschen ernst. Ursachen von Krebs ist natürlich insofern treffen sich da zwei Themen. Das eine, die Ursachen, habe ich sehr gern. Zweitens, Krebs, habe ich keine Ahnung. Also, denke ich, wir werden ordentlich was diskutieren können und ich werde aber auch was Neues lernen. Also, der miasmatische Hintergrund von Krebs wurde in den vorherigen Kapiteln beleuchtet. In der Homöopathie wird auch nach dem Trauma oder Auslöser gesucht, der das schlafende Miasma aktiviert hat. Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie emotionale und körperliche Traumata ein schlafendes Miasma wecken, bietet der letzte Fall am Ende dieses Kapitels. Eine in England durchgeführte Studie mit 16 Krebspatienten, die homöopathisch behandelt wurden, erhöhte sowohl emotionale Stressfaktoren als auch charakteristisch emotionale Züge, die etiologisch an die Entstehung ihrer Krebserkrankung beteiligt waren. Diese emotionalen Stressoren und Züge werden nachfolgend mit den ihnen entsprechenden Hauptmitteln aufgeführt. Ja, immer gefährlich, wenn hier so Hauptmittel stehen. Vielleicht lasse ich die weg. Genau, wir diskutieren einfach so ein bisschen. Das kann ja denn jeder, der das Buch hat, nachlesen, dass es da Hauptmittel gibt. Aber nicht, dass hier irgendjemand dann erzählt, ja, Marvin hat erzählt, also wenn der Patient das und das hat bei Krebs, dann sollte man das und das Mittel geben. Ich glaube, da wären einige Kollegen wie auch andere Leute sehr unzufrieden. Und es ist auch wirklich nichts für Laien. Also das Thema Krebs sowieso nicht. Ist ja nicht mal was, was ich behandeln würde. Also beschäftigen wir uns wie immer nur mit den Themen. Vielleicht kleiner Disclaimer, ich meine, wir reden jetzt hier von Krebs, eine emotional sehr aufgeladene Erkrankung. Und in diesem Zusammenhang finde ich es immer wieder wichtig, auch festzulegen vorher, dass ich der Meinung bin, dass niemand an seiner Erkrankung schuld ist. Schuld ist da eine Meinung und eine Bewertung. Ne? Es gibt sicherlich Sachen, die dazu beitragen, aber wir werden jetzt gleich hören, dass bestimmte Leute an bestimmten Themen leiden und nicht alle davon haben Krebs. Also es bleibt, ist und bleibt individuell, was für eine Art von Erkrankung ich da habe. Und der Auslöser per se ist sozusagen das Zünglein an der Waage, ne, was nachher den Ausschlag gibt dafür, dass sich irgendwas in irgendeine Richtung bewegt. Ne? Was man sehr gut aussagen kann ja immer, wenn man den Auslöser oder die Ursache, wenn man sich damit beschäftigt ist, was für eine Art Patient das ist, dass er unter dem leidet. Ne? Das heißt, man kann Rückschlüsse ziehen auf die Persönlichkeit, aber aus meiner Sicht nicht Rückschlüsse auf die Erkrankung, die danach folgt. Ne? Die ist individuell. So wie die Reaktion auf Auslöser individuell ist, auch die körperliche Reaktionsmuster individuell. Und natürlich kann man es nachher miasmatisch einteilen und dann kann man es ein Stück weit vorhersagen. Ne? Man könnte zu jemandem mit einem syphilitischen Miasma im Hintergrund sicherlich sagen, er sollte aufpassen, dass er sich auf jeden Fall in möglichst keinen Auslöser besonders lange hereinsteigert. Aber so funktionieren wir Menschen nicht und so funktionieren auch nicht Krankheiten und so funktioniert auch nicht Prävention. Ne? Das syphilitische Miasma kann man nicht dadurch vermeiden, dass man demjenigen beibringt, gar nicht mehr zu reagieren auf Auslöser, ne? Sondern indem man nachher schafft, dieses Miasma eigentlich zu lindern, in der Form, dass es eben dann nicht aktiv wird in so einem Thema. Ne? Also das mal vorweg, Disclaimer, aus meiner Sicht ist keiner schuld an seinen Krankheiten. Er kann Einfluss nehmen darauf, aber er ist auch in den seltensten Fällen, gerade wenn die traumatischen Ereignisse von außen auf ihn zukommen oder sogar in der Kindheit stattgefunden haben oder irgendwelche anderen Übergriffigkeiten sind oder Empfindlichkeiten auf Wettereinflüsse oder Empfindlichkeiten auf weltbewegende Sachen oder auf gewisse Stressfaktoren im Alltag, hat er ja in dem Sinne meist nicht mal eine wirkliche Verantwortung. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Leute, die nachher mit Krebs da sitzen, irgendwas davon selbst gewählt haben. Und insofern sind sie weder schuld noch wirklich verantwortlich. Aber sie haben natürlich, ne, das Englische heißt so schön Responsibility, also sie haben eine Fähigkeit, das zu beeinflussen und auch darauf zu reagieren. Und man kann dann für das, was gerade jetzt ist, ne, für die Gegenwart, für das kann man Verantwortung übernehmen, indem man sich adäquat, heilend, liebevoll, friedlich darum kümmert. Und da hat eben Schuld und nachträgliche Verantwortung nichts zu suchen. Ne? Gibt noch einen Haufen, was ich jetzt dazu sagen könnte, aber wir legen mal los. Vielleicht sage ich es dann an den einzelnen Bereichen, aber mir wichtig, dass A, niemand hier rausgeht und denkt, ah ja toll, jetzt habe ich das erlebt, jetzt kriege ich Krebs. Also das ist nicht so. Und du bist auch nicht schuld daran, sondern es geht darum, das wahrzunehmen und das Beste daraus zu machen, ganz platt kalenderspruchmäßig das zu sagen. Und B ist mir auch ganz wichtig, dass eben niemand denkt, oh Gott, ich hatte jetzt diesen Auslöser, jetzt werde ich Krebs bekommen. Also das ist genauso nicht der Fall. Ne? Ja, ich hoffe, dass das an den einzelnen Beispielen dann auch noch zu sehen ist. An den vielen Disclaimer, die jetzt schon viel zu lange gehen, sieht man, dass es vielleicht nicht so eine gute Thematik ist, ne? Krebs in einem Laien-Podcast öffentlich zugänglich zu machen, wenn man selber auch keine Ahnung hat. Aber ihr kennt mich, auch das ist mir egal, wir legen jetzt los. Also, wir sind dabei, die emotionalen Stressoren und Züge werden nachfolgend mit ihren entsprechenden Hauptmitteln aufgeführt, wobei ich die Hauptmittel wahrscheinlich weglassen werde. Also 15 der 16 Patienten litten an hochgradig emotionalen Belastungen in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie waren voller Zuneigung, sehr liebe und hingebungsvoll gegenüber ihren Familien. Und 12 von den 15 waren aktiv an der Pflege von Angehörigen beteiligt. Ich habe das letztens gehört, einerseits in einem Vortrag über Carcinosinum, andererseits in einem Vortrag über das karzinogene Miasma, mit dem ich auch vorhabe, mich in nächster Zeit mal mehr zu beschäftigen, nachdem ich hier mein Notfallhandy ausgemacht habe, damit es nicht die ganze Zeit piept. Keine Notfälle jetzt, bitte. Ich nehme auf. Ja, wer was will, ruft an, ne? Okay, war eh nur eine E-Mail. Dass diese, also das Selbstlosigkeit, ne? Und das ist etwas, was mir auch schon aufgefallen ist, in den vier Miasmen, die wir haben, ist Selbstlosigkeit in Form von dieser Selbstaufgabe und sich dem anderen hinzugeben, also in irgendeiner Form das eigene Ego hinten anzustellen und sich eigentlich vorgehend um die Familie, um Freunde, Bekannte, um Tiere oder so zu kümmern, dass das ein Zug wäre des karzinogenen Miasmas, gebe ich nur so wieder, habe ich nicht selber recherchiert. Und dass das ein Teil ist von einem Mittel, was ich dann wiederum sehr gut kenne, nämlich Carcinosinum. Was jetzt übrigens nichts hiermit zu tun hat, übrigens, das steht auch nicht da. Also ist nicht an der Liste hier von den Mitteln, die hier aufgeführt hat. Und ist auch ein Mittel, was so mit sehr geäußerster Vorsicht überhaupt verschrieben werden sein sollte, weil nur Sode. Anderes Thema, worauf ich mich hinaus wollte, ist, dass in den vielen Miasmen, die Dr. Hughes uns beigebracht hat, Psora, Psychose, Tuberkulose, Philitisch, die Selbstlosigkeit als Charaktereigenschaft unter dem Punkt geheilte Psora geht. Oder wenn dann im Psorischen ist. Ne? Man kann das ruminterpretieren, wenn es eine Fixation ist und derjenige sich komplett fixiert aufs Außen und dann damit beschäftigt ist, würde es unter die Psychose gehen. Und denn wenn hier jetzt natürlich wir von Tumoren reden, ne, dann wachsen natürlich auf dem psychotischen Grund und Boden der Fixation auf die Pflege von anderen und das Vernachlässigen des eigenen Egos, ne, wachsen auch auf psychotische Tumoren. Das heißt, das ist ziemlich oft richtig. Ne. Und die großen Mittel, die dann diese Selbstlosigkeit haben, sind bei Dr. Hughes natürlich dann stringent auch unter Psychose eingeteilt. Man könnte es auch in das Psora nehmen, wobei bei Psora natürlich Ego und irgendwas will ich dafür zurück. Wenn ich schon pflege, dann kriege ich dafür wenigstens Geld oder so. In Phasen könnte das auch das tuberkulare Miasma nehmen, aber bei uns würde das, was bei anderen unter dem karzinogenen Miasma läuft, ne, unter Psychose laufen. Mir ist es aber trotzdem aufgefallen, wenn man natürlich die Selbstlosigkeit nachher nimmt von einer liebevollen, herzoffenen, warmen Punkt aus, ne, und nicht von Fixation oder irgendeiner Form von Orientierung nach außen hinweg vom eigenen Selbst, ne, diese Unterdrückung, wenn man das nimmt, sondern man nimmt echte Liebe eigentlich. Ne. Das ist natürlich immer die Frage, ist es denn überhaupt eine Krankheit? Also ist diese Zuneigung sehr Liebe, hingebungsvolle, ist es nachher tatsächlich eine Liebe oder ist es eine psychotische Fixation? Müsste man jetzt natürlich schauen. So wie er es hier aber schreibt, kommt es aus dieser positiven Selbstlosigkeit heraus, wie wir das oft auch finden bei Opfern von irgendwelchen Übergriffen, ne, die sehr nach außen orientiert dann unter Umständen sein können und sich völlig aufgeben, auch in den nächsten Beziehungen. Oder wie man sich manchmal fragt, Leute, die in Beziehungen leben, wo sie sich schlagen lassen oder so, dass das eigentlich von unserem miasmatischen Viergestirn da nicht abgedeckt ist. Ne? Deshalb habe ich gedacht, ja, ich sollte mir dieses karzinogene Miasma mal angucken, weil das tatsächlich einen Teil abdeckt, den ich so in keinem Miasma unter Umständen finden können würde. Und am Schluss, solange man zum richtigen homöopathischen Arzneimittel kommt, spielt es ja auch gar keine Rolle, wie viel Miasma man hat. Man kann auch ganz ohne Miasmen arbeiten. Aber diese, eben das, was wir bei Carcinosinum oder anderen Arzneien finden, die sich so mega stark um andere kümmern und darüber sich selbst vernachlässigen, das ist auch in meiner Patienten, also die Patienten, die zu mir kommen, haben diese Thema oft auch. Ne? Insofern wäre das nochmal interessant. Gut. Also 12 von 15 waren aktiv an der Pflege von Angehörigen beteiligt. Da gibt es auch gute Rubriken, all dieser. Ne? Also Pflege von Familienangehörigen oder sich so sehr aufs Außen fixieren auf andere Menschen, also wenn man massives Mitleid oder Mitgefühl oder so, ne, gibt es auch alles Rubriken bei Dr. Hughes, wo man dann sehen kann, welche Mittel da hauptsächlich betroffen sind. Ne. Endet die Krankung eines Familienangehörigen mit dem Tod, so gesellte sich noch Kummer zu der bereits vorhandenen emotionalen Belastung. An derer Quelle für Kummer umfasst bei dieser Patienten in die Brüche gegangene Liebesbeziehungen sowie mangelnde Liebe von Seiten des Partners. Mangelnde emotionale Zuwendung. Ne? Dann über die Persönlichkeit des Patienten. Also das wäre sozusagen eine emotionale Belastung, die man findet bei sehr vielen. 12 von 15 oder 15 von 16 hochgradige emotionale Belastung. Also die Pflege, Kummer, Liebesbeziehungen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch etwas, was sehr verbreitet ist, ne? Dass bei Krebs irgendwas an emotionalen Themen vorhanden ist, meiner Erfahrung nach, und hier kommen ja noch sehr viele andere Sachen, ist das dann auch so ein bisschen damit abgeschlossen. Also so, ich sag mal, Küchentischpsychologie endet dort relativ schnell. Ne? Ja, das kommt von irgendeiner schlechten Beziehung, die du seit 20 Jahren hast, und dann wird daraus wieder so ein Schuldgefühl gemacht. Ne? Aber ist natürlich bei 15 von 16 Patienten erstmal noch gar keine Aussage, außer dass man sagen kann, dass 16 Patienten an so einer Studie für Homöopathie teilnehmen. Das könnte man sagen. Ne? 100% der Leute haben sich zu einer Studie bei Krebspatienten für Homöopathie entschlossen. Und diese Leute, die sich für eine Krebstherapie mit Homöopathie entschlossen haben, davon sind 100%, also fast 100% emotionale, liebevolle, freundliche Menschen. Das ist eine gute Aussage. Aber ansonsten sind 16 Leute natürlich zu wenig, ne, um da auf Rückschlüsse zu machen, auf eine größere Sache. Und jetzt habe ich nicht viele Krebspatienten, aber ich bin ja im Moment in der Krebsweiterbildung und kann bestätigen, dass alle Krebsfälle, die wir bisher dort behandelt haben, nicht diesen Auslöser hatten. Gut, weiter geht's. Ob ein Mensch auf Stress reagiert, indem er krank wird, hängt teilweise von den Eigenschaften seiner Persönlichkeiten ab, die zu seiner ursprünglichen Konstitution gehören. Zu den Eigenschaften, die häufig bei Krebspatienten anzutreffen sind, zählen ein hoher Grad an Ehrbarkeit, Aufrichtigkeit und Integrität, also positive Eigenschaften, Gewissenhaftigkeit in geschäftlichen Angelegenheiten bei der Arbeit und im Studium, also all die Perfektionisten, ausgeprägte Loyalität gegenüber der Familie, Freunden und im geschäftlichen Dingen, Loyalität, auch wieder ein wichtiges Thema, Gewissenhaftigkeit, Loyalität, sind miasmatisch hier wieder alle unter diese Kurse. Wir müssten mal das davor schauen, weil er hat ja auch, glaube ich, nur vier Miasmen. Ich bin gespannt, unter was er das einteilt. Gibt es ein Kapitel Homöopathie und Krebs und die verschiedenen Miasmen. Wäre sicher interessant, das noch zu lesen, wo er das einteilt, weil ich glaube, er hat kein karzinogenes Miasma, ne? Der Scheppe. Also Gewissenhaftigkeit, Loyalität, Mitgefühl für das Wohlergehen und hingebungsvolle Pflege anderer. Beklagen sich nicht über die eigene Krankheit, mildes und sanftes Naturell, empfindsames Gemüt und daraus resultierende Furcht, andere zu verletzen, was zur Unterdrückung von Emotionen einer aufopferungsvollen Haltung führt. Also im Prinzip habe ich mal wieder nicht fertig gelesen, sondern es vorweggenommen. Also alles das, was wir nachher in diesem karzinogenen Miasma angeblich haben, was ja auch passt, ne? Karzinogen, Krebs, Krebsmiasma, dass die Krebs ein eigenes Miasma hat. Das ist meiner Meinung, ehrlich gesagt, und ich weiß, jetzt mache ich wieder den Schlauberger, aber falsch. Ich glaube, karzinogenes Miasma ist ja wie bei psychotischem Miasma oder syphilitischem Miasma einfach nur eine Art, wie die Lebenskraft auf gewisse Auslöser reagiert. Und das wäre karzinogen, ne, eine karzinogene Reaktion. Aber wir wissen ja aus der Miasmatik, dass alle Miasmen Krebs überzeugen können mit verschiedenen Symptomen. Das heißt, dass das, was ich gerne noch studieren würde am karzinogenen Miasma, wie dann da Modalitäten, Zeiten und so weiter sind und einfach alle positiven Eigenschaften und das Krebsmiasma zu nehmen, war... Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Andere Auslöser für Krebs aus den Lehren der alten Meister und meiner eigenen Erfahrung heraus können wir neben den in der britischen Studie festgestellten emotionalen Stress weitere auslösende Faktoren bestimmen. Zu den wichtigsten Faktoren ihrer assoziierten Mittel gehören Impfungen. Wir wissen, dass jede Impfung das psychotische Miasma einheizen kann, meiner Erfahrung nach jedes Miasma, nicht nur das psychotische, was in Kombination mit einem anderen aktiven Miasma der Entwicklung eines Tumors die entsprechende Geschwindigkeit verleiht. Außerdem ergab eine neue Studie am Baylor College of Medicine einen Zusammenhang zwischen einem Affenvirus in Polioimpfstoffen aus der Zeit 1963 und möglicherweise Hunderten von Krebstoten. Also hier nochmal vielleicht als Ergänzung bei Dr. Hughes, wird das Hauptmiasma, was auf Impfungen reagiert, seiner Meinung nach tuberkular. Ne? Wobei Dr. Hughes immer gesagt hat, dass eigentlich die Reaktion, die danach passiert auf die Impfung, das Miasma beschreibt. Ne? Aber hauptsächlich Impfschäden hat er bei tuberkularen Patienten gesehen. Da steht es zumindest drunter, auch als Hauptauslöser. Meiner Erfahrung nach ist es bei allen Miasmen möglich, dass eben auch eine Impfung auch psorische Themen auslöst. Wenn wir natürlich bei Krebs sind, sind psorische Krebsarten jetzt relativ selten. Ne? Da haben wir schon eher psychotisch also hauptsächlich psychotische Krebsarten, weil tuberkulare und syphilitische oft sehr schwer verlaufen. Aber den einzigen Krebsfall, den ich bisher mitbetreut habe, war tuberkular. Und dem geht es glücklicherweise seit Jahren fantastisch. Aber ist nur mitbetreut von mir worden. Okay, also die Forscherin Dr. Janet Rutel erklärte, dass die Verbindung zwischen dem Affenvirus und dem menschlichen Krebs auffallend genug ist, um ernsthafte Besorgnis zu erregen. Dann weitere Faktoren, Trauma. Die Brust und Gebärmutter sind anfällig für die Bildung von Tumoren als Folge von Schlägen. Ne? Das kennen wir, das Mittel kennen wahrscheinlich auch die meisten. Ne? Tumor als Folge von Verletzung der Brust. Sexuelle Enthaltsamkeit, das fehlende Ventil für den normalen menschlichen sexuellen Impuls, kann einen Krebszustand auslösen, dessen Pathologie letztlich zu induriertem Krebs der Prostata, Cervix oder Brust führt. So kann beispielsweise ein Mann Prostatakrebs entwickeln, wenn seine Frau stirbt und ihm plötzlich die Möglichkeit zum Sex genommen ist. Diese Situation führt zu einem Prostatakarzinom mit den folgenden Symptomen. Jetzt kommen hier Symptome von Konium, eins der Hauptmittel sowieso, ne? Unabhängig jetzt vom Auslöser. Lesen wir nicht. Unterstützung der Familie von Krebspatienten. Okay, ist schon ein neues Thema. Ich blätter ganz eigenständig zurück und gucke mal, ob ich überfliege, ob das irgendwo steht von den verschiedenen Miasmen. Wir lesen mal. Homöopathie und Krebs kommen nicht so über Miasmen, aber wir lesen noch. Also es kommt was, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass es irgendeine Auflösung gibt. Das letzte Kapitel, also es ist jetzt eigentlich davor sozusagen, ne? Vor dem Kapitel lese ich jetzt das Kapitel davor an. Das letzte Kapitel dieses Buches möchte ich der homöopathischen Behandlung von Krebs widmen. Dies scheint zwar meinen Vorbehalten gegenüber der allopathischen Verschreibung zu widersprechen, aber ein Weiterkommen bei der erfolgreichen homöopathischen Behandlung von Krebs alle in diesem Buch erläuterten Techniken zum Zuge. Sie erfordert ein Verständnis des niemals gesundseinen Faktors, des Geistes- und Gemütszustandes des Patienten, der Unterdrückung der hämischen Regel und des Unterschiedes zwischen palliativer und kurativer Verschreibung. Darüber hinaus ist ein tiefes Verständnis der miasmatischen Verordnung unerlässlich. Krebs zeigt das Vorliegen von mehr als einem aktiven Miasma an und verschiedenen Krebsformen repräsentieren unterschiedliche Miasmen. Das Ziel der Homöopathie bei der Behandlung von Krebspatienten besteht, wie bei allen Patienten, nicht nur in der Heilung, sondern auch darin, einem Rückfall vorzubeugen. Und dieses Ziel wird nur durch die miasmatische Verschreibung erreicht. Ja, das ist ja eigentlich ein Plädoyer, was ich auch unterstützen kann, wenn auch mit weniger persönlichen Erfahrung, als der Herr Schepper hoffentlich hat. Dass eben die Präventivverschreibung, wir haben ja eine andere Variante inzwischen gehört, wenn ich mich nicht irre, von der prozessorientierten Homöopathie, ne? Aber die andere Präventivverschreibung, die ich kenne und die ich auch anwende, ist dann die miasmatische oder in dem Fall antimiasmatische Kur, wie sie ja auch an der Bödinghausen Akademie praktiziert wird, ne? Schließlich liefert Krebs ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die Homöopathie auch in solchen Krankheiten erfolgreich behandeln kann, bei denen die Allopathie nicht mehr weiter weiß. Die Behauptung der Allopathen, dass die Heilung von Krebs kurz vor dem Durchbruch steht, erinnert uns an die Bekanntmachung des Surgeon General im Jahre 1969, dass die Ära der Infektionskrankheiten vorbei sein sollte. Aber statt des Siegs über die Infektionskrankheiten sehen wir, dass die tödlichen Krankheiten der letzten Jahrhunderte wieder auf dem Vormarsch sind. Bisher unbekannte, todbringende Infektionskrankheiten treten auf und entwickeln mit rasanter Geschwindigkeit antibiotikaresistente Bakterienstämme. Aus welchem Jahr ist denn dieses Buch? 2007. Ähnliche Behauptungen werden im Hinblick auf Krebs aufgestellt, beispielsweise in einem Artikel auf der Titelseite der Times. Es ist eine gnadenlose Krankheit, die lediglich mehr als 500.000 Amerikaner das Leben kostet, aber die Wissenschaftler entschlüsseln zunehmend ihr Geheimnis und möglicherweise ist der Kampf nun an einem Wendepunkt angelangt. Neuentdeckungen versprechen bessere Behandlungsmöglichkeiten und wecken in diesem Feldzug neue Hoffnung. Also ist die Frage, ne? 2007, 16 Jahre her, ne? Ob sich das bewahrheitet hat und was der Herr Schepper heute sagen würde zu dem, ob das eingetroffen ist oder nicht. Was ich so höre von den anderen Leuten, die sich mit Krebs rumschlagen, ist das nicht der Fall. Gut, aber auch mit der Homöopathie, ne, ist das trotzdem eine schwierige Sache. Ne? Also, recht durchwachsene Folge, finde ich, waren guter Artikel. Aber schwierig darauf einzugehen, wenn ich selber nicht so viel Ahnung habe. Vielleicht machen wir das nochmal als Ende sozusagen. Es gibt aus meiner Sicht viel mehr Ursachen als die hier genannt worden sind. Ich finde es auch schwierig, ne, wenn jemand zum Beispiel jetzt in einer aktuellen Situation Krebs bekommt. Aus der miasmatischen Sicht ist das ja die Reise einer Krankheit. Ne? Also finde ich, ist es sehr schwierig, bei Krebs einen richtig guten Auslöser zu finden. Man kann halt nur so Faktoren bestimmen, unter die der Patient aktuell leidet oder die ihn aktuell beschäftigen oder wenn man schaut, was in dem Leben wie so ein Höhepunkt war. Aber ob nachher dieser eine Auslöser nachher mit dem Thema zu tun hat, finde ich etwas sehr, sehr Schwieriges festzustellen. Ihr wisst ja, ich bin ein riesen Fan von Auslösern und finde es auch eine wichtige Sache, danach zu forschen und darauf auch einen großen Stellenwert zu legen. Und ich denke auch, dass das ein sehr, sehr guter Behandlungsansatz ist, weil das nach wie vor ja Ursachen sind, die in dem Leben auch faktisch vorhanden sind. Also wenn jemand jetzt eine Trennung hatte, die schwer war, dann ist das ja ein Fakt. Ne? Das kann ich ja, also auch wenn das vielleicht nicht im direkten Zusammenhang steht mit der aktuellen Krebsdiagnose, so ist dieser Punkt. Und wenn der Patient noch sagt, ja, es hat mich 20 Jahre lang beschäftigt und auch in der aktuellen Beziehung muss ich immer wieder an diese alte Sache da denken, dann kann man das beruhigt nehmen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch ein Mittel erwischt, und das ist ja bei der Use-Methode so wichtig, dass wir nicht nur ein Mittel auf den Auslöser wählen, sondern natürlich auch auf alle anderen Standpunkte, damit das Mittel möglichst ähnlich ist zum gesamten Fall. Ne? Und gerade bei Krebs ist es eigentlich immer von Vorteil, auch die Patientenanamnese und Familienanamnese mit einzubeziehen, also die Reise einer Krankheit, wo hat es gestartet, was sind die Krankheits-, auch Arten, ne? Krankheitsarten, was hat er gehabt als Kind, Husten oder Mittelohrentzündung oder Blinddarmentzündung oder immer wieder Magen-Darm, ne? Wo ist der Schwachpunkt und wie hat sich dieser Schwachpunkt, wenn der vorhin noch missbehandelt und unterdrückt worden ist, weiter entwickelt. Ne? Und wenn ich sozusagen meinen miasmatischen Boden genährt habe in den letzten Jahren, dadurch, dass ich viele Unterdrückungen hatte, Themen nicht angegangen bin, Sachen nicht aufgelöst habe, oder andersrum mich in Sachen auch versteift habe und sie deswegen nicht loslassen kann, ne? Dann ist es tatsächlich vielleicht so, dass dann so eine Impfung kommt und dann der Krebs ausbricht. Aber das ist aus meiner Sicht sehr kurz gedacht, wenn ich sage, ja, das ist jetzt die Impfung. Also, ne? Das ist aus mehrerlei Ebenen falsch. A, spielt der Boden eine extreme Rolle, auf was geimpft wird, vielleicht auch der Zeitpunkt und die Situation und wie eingestellt bin ich zu dieser Impfung. Wie gehe ich dann mit etwaigen Reaktionen der Impfung auch um? Oder auch meine Ärzte, wie gehen die damit um? Und welches Miasma zeigt sich dann und wie wird damit umgegangen und so weiter. Also das sind schon mehrere Faktoren und ich habe halt auch immer wieder erlebt, dass Leute, die seit 10 Jahren mehr oder weniger konsequent homöopathisch behandelt worden sind, und auch diverse ihrer Themen eigentlich soweit aufgearbeitet haben, soweit möglich waren, dann trotzdem an Krebs erkrankt sind. Also auch mit einer konsequenten homöopathischen Behandlung ist das gar kein Garant dafür, dass man keine schwere Krankheit bekommt. In dem Sinne auch logisch, weil wir ja auch am Schluss des Lebens auch sterben werden, auch mit der besten homöopathischen Behandlung, auf irgendeinem Grund, ne? Die vielleicht auch in irgendeinem der schlauen Bücher steht, aber ich noch nicht gelesen habe, lässt die Lebenskraft mit der Zeit irgendwann nach, was ja in einem biologischen Natursinne auch irgendwo Sinn macht, gilt ja für alle anderen Naturwesen auf diesem Planeten auch. Selbst wenn man sich rührend um seine Katze kümmert, wird die nicht 80. Also irgendwann verlässt offensichtlich die Lebenskraft diesen Organismus oder hat irgendwelche genetisch, epigenetischen Programmierungen, die darauf hinarbeiten und wahrscheinlich am Schluss beides. Und deshalb gibt es natürlich auch, wenn die Lebenskraft von allein sozusagen nachlässt, kann ich sie mit der Lebenskraft, also mit der Homöopathie, ne, nicht auffüllen. Also die Homöopathie fügt ja eine Kunstkrankheit dem Körper hinzu und nicht in dem Sinne, ist es ja nicht so ein Lebenskraftadapter, wo ich jetzt sage, komm hier, ich gebe dir mal Blabla XY, ne, als Mittel und dann füllen sich jetzt deine Batterien wieder auf. Ne? So funktioniert die Homöopathie nicht, sondern ich vergifte den Patienten mit einer Kunstkrankheit und löse damit eine Reaktion der Lebenskraft auf, die daraufhin sich der Symptome, die sie hat, ne, wieder erstarkt. Und wenn die Lebenskraft permanent belastet ist von miasmatischen Symptomen, die uralt sind, die vielleicht auch aus der Familienanamnese kommen, dann kann ich dort eine ähnliche Arznei geben und auch diese Tendenzen lindern. Ne? Aber dass der Patient am Ende stirbt und dass er auf diesem Sterbeprozess vielleicht auch eine Krankheit bekommt, die ihn nachher umbringt, ist am Schluss aus der homöopathischen Sicht, glaube ich, auch, also schon gar nicht immer, aber wahrscheinlich fast in keinem Fall auch zu verhindern, schon gar nicht präventiv. Ne? Ich bin überzeugt davon, Dr. Hüß hat es immer wieder gesagt, dass im Sterbeprozess, und wir haben das ja mit der Kaira Akanjuli jetzt ein Aspekt auch gehört bei Tieren, also Sterbebegleitung bei der Homöopathie ist sicher fantastisch. Und da war ja auch diese Diskussion, die wir geführt haben, wann arbeite ich kurativ, wann merke ich, okay, das war's jetzt muss ich palliativ arbeiten. Ne? Ist natürlich dann auch eine Entscheidung, die mit viel Erfahrung und oder Weisheit auch getroffen werden muss und man vielleicht auch akzeptieren muss, dass der Patient jetzt wiederum aber noch nicht so weit ist. Ne? sich auf eine Sterbebegleitung oder Sterbeprozess überhaupt einzulassen. Da gibt es ja auch so Bücher drüber, na, eins, was ich damals gelesen habe, diese 5 Phasen der Trauer oder was Sterben am meisten bereuen oder so. Das sind gute Bücher von vor 1000 Jahren. Das ist ja lange her, dass ich die gelesen habe. Gibt wahrscheinlich auch neuere zu diesen Themen. Jetzt habe ich mich mega verzettelt. Aber ich wollte irgendeinen Abschluss finden, was mir nicht gelungen ist. Also, weiß ich auch nicht so genau, worauf ich jetzt hinaus wollte. Eine schöne Lachesis-Talk habe ich jetzt gemacht. Ja? Gut, würde ich mal sagen, mit diesem offenen Ende schließe ich ein bisschen ab und hoffe, dass euch diese chaotische Folge trotzdem gut gefallen hat. Eine haben wir noch, dann ist Adventskalender. Und dann schauen wir mal, ob ich nächstes Jahr wieder Bock habe auf die Leseecke. ihr könnt ja mal schreiben auch, wenn es euch gefallen hat, Leseecke gefällt oder ob ihr eh denkt, ja, die anderen Folgen finde ich eigentlich besser oder nein, unbedingt mehr Leseecke. Dann weiß ich auch noch, wie eure Lust dazu ist. Gut, alles Gute und bis bald. Tschüss.